Gerade jetzt im Sommer gehört es einfach dazu, das Gezwitscher der Vögel. Aber das ist mehr als nur ein munteres Geträllere, hat jetzt ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik herausgefunden. Es sind hochmusikalische Klangkaskaden, die da aus dem kleinen Schnabel kommen. Und einer der musikalischsten Vögel ist dabei nicht unsere heimische Nachtigall, was man vermuten könnte, sondern die Spottdrossel. Es ist sogar die Rede von einer gewissen Nähe zu Beethovens Fünfter. Das wollen wir uns mal näher erklären lassen und sind deshalb verbunden mit einer Forscherin aus dem Team des Max-Planck-Instituts, mit der Verhaltensforscherin und Neurowissenschaftlerin Frau Dr. Tina Röske. Hallo, guten Tag, Frau Röske.
Hallo.
Die Spottdrossel hat also besonders viel musikalisches Talent. Wie sind Sie denn auf diesen Vogel gekommen? Gab es eine Aufnahmeprüfung für die Zulassung zur Studie?
Natürlich nicht. Also die Spottdrossel ist auch nicht der einzige Vogel mit einem großen musikalischen Talent, sondern einfach ein sehr bekanntes Beispiel in Nordamerika. Die zwei Kollegen, mit denen ich zusammen diese Studie durchgeführt habe, das sind Amerikaner. Das heißt, die haben letztlich in ihrem Backyard, in ihrem Garten diese Spottdrosseln aufgenommen. Also einer von denen hat die Aufnahmen angefertigt oder einen großen Teil der Aufnahmen, mit denen wir gearbeitet haben. Das ist ein Vogel, der tatsächlich so singt, dass man sich dran erinnert. Also ich glaube, jeder Nordamerikaner, der sich irgendwie leidlich für Vogelgesang interessiert, der kennt die Spottdrossel. Das ist ähnlich prominent wie bei uns eine Amsel. Wir sind auf die Spottdrossel gekommen, auch unter anderem, weil die eben komplex und schön singt und so, dass es auch letztlich der Funke überspringt zum Menschen. Also Menschen werden aufmerksam auf diesen Gesang. Und deswegen hat sich natürlich die Spottdrossel dafür geeignet, ähnlich wie sich hier die Amsel oder auch die Nachtigall eignen würde für so eine Untersuchung.
Die Spottdrossel folgt ähnlichen Kompositionsregeln wie menschliche Musiker, liest man in ihrem Forschungsergebnis. Das wollen wir jetzt noch genauer klären, aber hören wir doch erstmal rein in den Gesang der Spottdrossel. Sie haben uns ja zwei schöne Beispiele mitgebracht. Das erste nennen Sie Jazzy und das zweite Variationen eines Themas. Das ist ja jetzt ein sehr hübscher Vogelgesang, Frau Röske, aber ist das jetzt so spezifisch anders als anderes Gezwitscher? Also was kann die Spottdrossel besonders gut? Beschreiben Sie uns doch mal genau, was Sie da hören.
Also die Spottdrossel war auch schon vorher bekannt dafür, andere Vögel zu imitieren. Das heißt, die nimmt ganz viel vom Gesang, der sie umgibt, auf in ihren eigenen Gesang. Gute Vogelstimmenkenner können das auch leicht identifizieren, wen die da kopiert. Was aber bislang noch nicht beschrieben wurde, ist was, ich finde, das hat man jetzt gut gehört, das ist ein ganz anderer Aspekt, nämlich, dass diese Schnipsel, die die Spottdrossel zum Teil eben übernimmt von anderen Vögeln, zum Teil auch einfach selber entwickelt hat, diese kleinen Abschnitte von wiederholten Noten oder Notengrüppchen, die sind nicht wahllos aneinandergereiht, sondern sie geht von einem Schnipsel zum nächsten über, indem sie nur ein bisschen was verändert. Das heißt, ähnliche Sachen werden sehr häufig aneinandergereiht. Nicht immer, aber also ich glaube in mehr als 50% der Fälle. Ich denke, in unserem Sample, das wir untersucht haben, waren das so 80% der Fälle. Und die Art der Ähnlichkeit, die kann ganz verschieden sein. Ich kann manchmal einen ähnlichen Rhythmus wählen, manchmal wähle ich eine ähnliche Tonhöhenstruktur innerhalb der Note und seltener werden alle Parameter geändert. Das war letztlich, was wir quantitativ untersucht haben. Wenn man zufällig Schnipsel aneinander reiht, also nicht wie die Spottdrossel, sondern einfach das alles durcheinander wirbelt, was die an Tönen singt, dann würde man bei einem viel weniger stark strukturierten Gesang rauskommen, der viel größere Unterschiede zwischen einzelnen Notenschnipseln hat.
Das würde eigentlich bedeuten, dass sie das mit Bewusstsein tut, mit Absicht. Ist das so? Wie weit geht Ihre Forschung denn da?
Also wir haben wirklich nur die Struktur der Klänge untersucht, ob die das mit Absicht macht und vorher plant oder ob das irgendwie was ist, was so in der Spottdrossel drin ist. Keine Ahnung, aber wenn ich ganz ehrlich bin, letztlich ist mir auch nicht ganz klar, mit welchem Bewusstsein wir das in der Musik machen, dass wir Themen variieren und Dinge abwandeln, die wir schon kennen. Also ob die Spottdrossel ähnlichen Vorgängen folgt wie wir, das können wir nicht feststellen. Das kann unsere Forschung schon mal gar nicht feststellen, wenn wir nur das Produkt angucken. Ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß auch nicht, wie man dieses subjektive Gefühl wirklich gut untersuchen kann, auch nicht beim Menschen.
Natur und Kultur, Kunst, Musik, es ist natürlich klar, was zuerst da war. Wie kommen Sie jetzt zu der These, dass dieser Vogel musikalische Elemente verarbeitet? Ist das nicht die falsche Reihenfolge?
Nein, umgekehrt. Ich glaube eher, dass unsere menschliche Musik und die Prinzipien, die in der menschlichen Musik so vorkommen, wie zum Beispiel Variation eines Themas, dass die was sind, was nur mit einer sehr elaborierten, kognitiv basierten Kultur und bewusstem Lernen zustande kommen kann. Ich glaube, diese Vorstellung ist falsch. Ich denke einfach, dass der Grund, warum wir oft Variationen eines Themas benutzen, durch alle Kulturen hindurch, durch alle musikalischen, dass der Grund ganz was Simpleres ist, was Abstrakteres ist, nämlich wie unser auditorisches Gedächtnis funktioniert und was wir interessant finden können potenziell. Wenn wir eben keine Erwartungen im Kopf haben darüber, wie es weitergeht, können wir auch nicht überrascht werden. Und ich denke, das führt am Ende dazu, dass wir wiedererkennbare Schnipsel benutzen, also wiedererkennbare Melodieschnipsel oder Rhythmusschnipsel und dann Abweichungen davon einbauen können. Und genau diesen, das müssen wir nicht bewusst machen. Und ich denke, genau das funktioniert womöglich bei Vögeln auch.
Sind denn in Ihrem Forschungsteam auch Musikwissenschaftler? Also stellen Sie auch die Frage, inwieweit bestehen in der Natur jetzt Strukturen, die wiederum Einfluss genommen haben auf unsere Musiktradition?
Wir machen unsere Musik nicht so, weil Vögel vor uns ihre Musik so gemacht haben und wir das geerbt haben. Das wäre ein Missverständnis. Es ist eher so, dass wir denken, es handelt sich hier um eine konvergente Evolution, wo zwei völlig unverwandte Tierarten was Ähnliches tun, weil sie ähnlichen Verhaltensprinzipien gehorchen. Das ist aber kein Verwandtschaftsverhältnis. Das resultiert vielmehr aus dieser ähnlichen Situation, in der wir uns befinden, nämlich, dass wir Klänge produzieren für die Ohren von Artgenossen. Übrigens gibt es auch viele Vögel, die nicht sowas tun, die nicht so variable Sequenzen haben. Also das muss nicht für jeden Vogel gelten. Es gibt ja auch eine ganze Reihe Vögel, die sehr simpel singen, wie der Spatz zum Beispiel. Da müsste man schon, glaube ich, das Konzept von Variationen eines Themas sehr weit ausdehnen, um das auch auf den Spatz anwenden zu können.
Das sind ja dann unsere Bewertungskriterien, ne? Die sagen, dass der Spatz vielleicht ein bisschen schlichter singt. Die Vögel empfinden das vielleicht ganz anders, wir wissen das ja nicht.
Das kann zum einen sein und zum anderen kann es auch einfach sein, dass es eine Art, wie der Spatz eben innerhalb ihrer Art rausgebildet hat, dass die das gerne mögen. Für uns ist ja auch nicht die komplexeste Musik immer die schönste. Wir mögen ja oft auch leicht vorhersagbare, simple Sequenzen.
Ja, und was schön ist, ist ja sowieso die große Frage. Also Ihr Institut ist ja ein Institut für empirische Ästhetik, also keines für Biologie zum Beispiel. Also was hat denn dieses Forschungsergebnis jetzt mit uns Menschen zu tun? Also worin liegt für uns der Gewinn von Ihrer Erkenntnis?
Ich kann nur sagen, wofür mich persönlich der Gewinn liegt. Mich fasziniert immer, wenn wir uns mit Tieren vergleichen und rausfinden, dass wir nicht so sehr die Krone der Schöpfung sind, die uns jahrhundertelang in unsere eigenen Kulturen weismachen wollten oder wie wir uns selber weismachen wollen. Dass ganz viele schöne Dinge, die wir tun, zum Beispiel Musik produzieren, einfach nicht produziert werden, weil wir so wahnsinnig intelligent und so wahnsinnig toll sind, sondern dass sowas eben auch in Tieren vorkommen kann, die wir jetzt nicht für wahnsinnig intelligent halten. Im Grunde finde ich mit so einem Anthropomorphismus, nämlich der Annahme, dass Tiere womöglich uns doch ganz schön ähnlich sind, kommt man manchmal fast weiter, wenn man spannendere Hypothesen aufstellen kann. Und dann kann ich das testen. Das ist was wir hier gemacht haben. Und das finde ich an sich spannend.
Der Gesang der Spottdrossel, er ist was ganz Besonderes, denn der hübsche Vogel nutzt dabei musikalische Kompositionsprinzipien. Das hat ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik herausgefunden. Mit der Neurowissenschaftlerin und Verhaltensforscherin Tina Röske habe ich mich darüber unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Tag, Frau Röske.
Ich danke Ihnen.